Catherine Wynne Rogers, begleitet vom Radiosinfonieorchester Stuttgart des SWR unter der Leitung von Roger Norrington, haben wir hier gehört mit einem Lied des britischen Komponisten Edward Elgar. Seine Musik ist stark vom Wasser inspiriert. Aus den Sea Pictures, 5 Liedern für Alt und Orchester, haben wir hier gerade das 4. gehört. Und darin heißt es zu Beginn, The deeps have music soft and low. Ob die Tiefen tatsächlich sanfte und leise Musik bereithalten, ich weiß es nicht. Aber vielleicht der Mann, der als erster Mensch den Ärmelkanal durchtaucht hat und den ich nun in unserer Druckmatinee begrüße. Guten Tag, Achim Schlöffel.
Hallo.
Wie klingt die Tiefe des Meeres?
Das kommt ganz darauf an, wo man ist und was man da macht. Aber die stille Welt ist es in jedem Fall nicht.
Das heißt, was hört man?
Also in der heutigen Zeit hört man eigentlich immer irgendwelchen Industrielärm, sprich in der Regel Schiffe. Wenn man als Taucher unterwegs ist mit Atemgerät, hört man in der Regel die Ausatmeluft, die tatsächlich relativ laut ist. Aber man hört auch Fische, man hört Wasserbewegungen, je nachdem, wo man ist, an dem Riff. In den tropischen Gewässern hört man relativ viel Fische, die an Korallen knabbern und Geräusche machen. Also da ist eigentlich ganz schön was los.
Klingt nach einem Hörspiel. Kräftig dagegen, Druck ist der Titel unserer Matinee. Sie sind Berufstaucher und auch Tauchausbilder. Und deshalb traue ich mich gleich mal ganz doof zu fragen. Ich kriege schon bei 2 Metern Druck auf den Ohren. Was mache ich falsch? Beziehungsweise wie gehen Taucher damit um?
Sie machen keinen Druckausgleich. Und insofern machen Sie in Anführungszeichen nichts falsch, weil es Ihnen offensichtlich niemand gelernt hat. Aber jeder kennt es zum Beispiel, wenn man ins Flugzeug geht, da ist es ja umgekehrt, der Druck nimmt ein bisschen ab und man bekommt eben diesen Druck auf die Ohren. Und wenn man dann wieder in den Landeanflug übergeht, nimmt der Druck wieder zu. Und da gibt es dieses sogenannte Valsalva-Manöver. Also Sie halten sich die Nase zu bei geschlossenem Mund und versuchen ein bisschen auszuatmen. Dann hören Sie so ein Knacken in den Ohren. Und das ist, wenn die Verbindung zwischen Innenohr und äußerer Ohrmuschel aufgeht und Sie den Druck eben ausgleichen können. Und dann passiert da auch nichts mehr.
Okay, das heißt, das kann ich auch demnächst mal im Schwimmbad probieren.
Absolut.
Wie ist das denn? Steigt der Druck mit der Tiefe? Beziehungsweise spürt man die starke Wasserlast dann auch auf dem Körper und auf den Ohren?
Also der Druck steigt je 10 Meter um 1 Bar. Also wir haben hier an der Oberfläche 1 Bar, auf 10 Meter dann entsprechend 2 Bar und so weiter. Aber Sie spüren, also wenn Sie ihn spüren, ist irgendwas schiefgegangen. Also unser Körper besteht überwiegend aus Wasser und ist insofern nicht komprimierbar. Und die luftgefüllten Hohlräume gleichen Sie aus. Also da Sie ja luftgleichen Drucks atmen aus der Tauchflasche. Wenn Sie jetzt auf Beispiel 10 Meter sind, haben Sie 2 Bar Umgebungsdruck. Der Lungenautomat, den Sie im Mund haben, der mit der Tauchflasche verbunden ist, liefert Ihnen auch Atemgas mit 2 Bar. Das heißt, all Ihre luftgefüllten Hohlräume, angefangen mit der Lunge und allem, was damit verbunden ist, hat automatisch auch 2 Bar. Das heißt, Sie haben innen und außen den gleichen Druck und dementsprechend spüren Sie ihn nicht. Und das Einzige, was eben nicht automatisch ausgleicht, ist unser Innenohr. Und dazu müssen Sie dieses sogenannte Valsalva-Manöver machen. Und damit hat sich das mit dem Druckausgleich erledigt. Das ist eigentlich keine große Geschichte beim Tauchen.
Okay.
Also der Druck führt zu anderen Problemen, aber nicht jetzt im eigentlichen Sinne, dass der Druck uns belastet.
Zu welchen Problemen führt der?
Von toxischen Gasen. Jeder hat schon mal von Tiefenrausch gehört, bis zur Dekompressionskrankheit, wo sich unter Druck gelöste Gase wieder aus dem Körper lösen. Zu schnell in dem Fall. Das sind eigentlich die tatsächlichen Probleme, die beim Tauchen druckbedingt sind, aber jetzt nicht unmittelbar der Druck, der auf den Körper wirkt.
Wie zeigt sich denn diese Dekompressionskrankheit, von der wir ja alle auch schon mal irgendwie gehört haben oder in den Filmen Thema waren? Aber wenn Sie beispielsweise mit einer Gruppe unterwegs sind, woran merken Sie oder ist jetzt Gefahr im Verzug?
Also wenn ich es merke, ist es zu spät. Also Sie haben, je tiefer Sie gehen und je länger Sie bleiben, desto mehr Gas nimmt Ihr Körper in gelöster Form auf. Also insbesondere das Inertgas, also in unserer Atemluft der Stickstoff, der enthalten ist. Und dieses Gas muss, wenn Sie wieder nach oben gehen und der Druck nachlässt, muss es langsam entweichen. Also stellen Sie sich eine Sprudelflasche vor, die Sie schnell öffnen. Jeder hat das schon mal gesehen und dann geht die über. Das wäre eine explosionsartige Dekompression. Das heißt, das Gas, das in dieser Wasserflasche gelöst ist, sprudelt raus. Und wenn Sie sich vorstellen, das passiert in Ihrem Körper, dann kann man sich vorstellen, was das Endergebnis ist. Dann haben Sie Luftbläschen im Gewebe, im Blutstrom und die führen eben dann von leichten über mittlere bis zu schweren Problemen oder auch zum Tod.
Mhm. Und kann ich das selber als Taucher irgendwie merken oder kann ich irgendwelche Dinge tun, um zu gucken, bin ich noch im grünen Bereich, also um nicht in so einen Rausch reinzukommen? Gibt es da irgendwelche Tricks, die Sie den Schülern raten können?
Also das sind jetzt 2 Paar Stiefel. Also was das Auftauchen und diese Dekompressionskrankheit angeht, gibt es entsprechende Tabellen, heutzutage auch Tauchcomputer, die einem sehr genau sagen, wie man auftauchen muss, wo man stoppen muss, wo man warten muss, wie lange man warten muss. Und damit ist das Problem eigentlich vom Tisch, ja, wenn man sich an diese Spielregeln hält oder an die Regeln, die einem das Gerät und die Tabelle vorgibt. Der Rausch, den Sie ansprechen, ist eine Geschichte, wo bestimmte Gase, insbesondere Stickstoff, unter Druck toxisch wirken und in dem Fall narkotisch. Also Stickstoff können Sie sich unter Druck vorstellen wie Alkohol. Die Auswirkung ist auch ganz ähnlich. Verlangsamte Reaktion, eingeschränktes Sichtfeld, Benommenheit, bei manchen Leuten Euphorie, bei manchen Leuten Aggressivität, ganz unterschiedlich. Und da hilft nur eins, nicht so tief tauchen.
Okay, haben Sie das schon mal erlebt, so einen tiefen Rausch?
Ja, jeder, der längere Zeit taucht und gerade auch in der Zeit, als ich angefangen habe zu tauchen, als Mischgase noch nicht das Thema waren und man mit Luft noch tiefer getaucht, das erlebt man das irgendwann in leichter Form. Also das, man kann es tatsächlich sehr gut mit Alkohol vergleichen. Sie haben mal, was weiß ich, 3 Bier getrunken, dann spüren Sie leicht die Auswirkungen des Alkohols, aber Sie sind nicht total betrunken. Und beim Tauchen ist das auch so. Wenn Sie heute mit Luft im 40-Meter-Bereich unterwegs sind, dann spüren Sie das ein bisschen. Und wenn Sie tiefer gehen, wird es eben immer schlimmer.
Sie sagten das jetzt eben mit der Befüllung der Flasche. Das heißt, da hat sich was geändert. Sie sind früher mit reinem Sauerstoff getaucht und heute mit was anderem, oder?
Nein, also der Taucher ist normalerweise mit Pressluft unterwegs. Also genau das, was wir jetzt auch, während wir hier sprechen, atmen. 20% Sauerstoff, 80% Stickstoff, roundabout. Mhm. Das wird komprimiert in der Tauchflasche auf 200 Bar. Und wenn Sie tiefer tauchen wollen, tauscht man einen Teil des Stickstoffs und des Sauerstoffs durch Helium aus, das eben dieses narkotische Potenzial nicht hat wie der Stickstoff. Und dann können Sie entsprechend tiefer tauchen.
Okay, also alle Hörer, die schon Taucherfahrung haben, sehen, dass die Frau Juncker tatsächlich noch nie getaucht ist und keine Ahnung hat. Ich habe einen Höllenrespekt vor dieser ganzen Technik. Und wenn ich das schon höre, Dekompressionsstopps, die man da einhalten muss, was passiert da und wie lange muss man da stoppen?
Das kommt ganz darauf an, wie lange Sie, wie tief waren. Also wenn Sie sich im Rahmen des klassischen Sporttauchens bewegen, also ich sage mal, Sie machen irgendwann Ihren Sporttauchschein, Sie gehen 2-mal im Jahr in Ägypten irgendwie für eine Woche zum Tauchen, dann haben Sie nie Dekompression. Dann tauchen Sie schön langsam von Ihrer maximalen Tiefe auf, gehen auf Ihr Boot und alles ist gut, weil Sie sich in einer sogenannten Nullzeitgrenze befinden. Das heißt, Sie nehmen nicht so viel Gas auf, dass Sie dekomprimieren müssen. Wenn Sie tiefer gehen, weil Sie im technischen Bereich unterwegs sind oder eben beruflich unterwegs sind und länger auf Tiefe waren, dann muss man diese Stopps einhalten, um Ihnen eine grobe Vorstellung zu geben. Wenn Sie heute auf 100 Meter tauchen, dann müssen Sie circa, kommt ein bisschen darauf an, wie lang, pro jede Minute, die Sie auf Tiefe verbracht haben, 6 Minuten Dekompression machen. Also wenn Sie heute 10 Minuten auf 100 Meter arbeiten, dann haben Sie ungefähr eine Stunde Dekompressionszeit, die sich auf bestimmte Stopps verteilt.
Okay, das muss sich dann ja richtig lohnen, ne? Die Arbeitszeit und die Dekompressionszeit, ja, die man da einrechnet. Sie haben auch schon unter Wasser gearbeitet, auch als Berufstaucher sind Sie in der Nordsee unterwegs gewesen. Da haben Sie dann längere Zeit in so einer Druckkammer zugebracht. Wie ist das?
Das ist sogenannte Vollsättigung. Das ist genau, was Sie angesprochen haben. Es ist extrem unwirtschaftlich, wenn Sie heute 10 Minuten arbeiten und dann eine Stunde lang in Anführungszeichen faulenzen. Das findet der Arbeitgeber nicht so gut. Das heißt, man setzt die Arbeiter dort medizinisch unter Druck an der Oberfläche in einer Kammer und lässt sie dann über Tage unter Druck arbeiten. Man schläft, isst, macht alles in dieser Druckkammer, eben unter diesem Druck, und hat dadurch eben keine Zwischenzeiten. Man setzt da mehrere Teams an und kann dann also in 24-Stunden-Schichten tatsächlich durcharbeiten, und anschließend gehen sie einmal in die Dekompression. Das kann dann auch mal eine Woche dauern.
Okay, und wie ist das? Wie fühlt sich das an?
Körperlich fühlt sich das unspektakulär an. Also dadurch, dass sie meistens in Helium, also sehr hohe Heliumdrücke haben, hören sie sich an wie Donald Duck. Das ist am Anfang relativ lustig, am Schluss eher nervig, weil die Kommunikation relativ schwierig ist. Sie verlieren mehr oder weniger jeglichen Geschmackssinn. Also sie können das beste Steak am Teller haben, das schmeckt nach nichts. Und es ist natürlich irrsinnig langweilig und sie haben keine Privatsphäre. Also man sitzt zu dritt in einer Kammer, die so groß ist wie ein VW-Bus, sage ich jetzt einmal. Und dann ist die Privatsphäre ein bisschen eingeschränkt.
Okay, da muss man sich leiden können. Ja. Ihr Buch, das Sie 2021 veröffentlicht haben, ist heute unser Rätselgewinn gewesen. Es heißt Der Tod taucht mit. Welche Rolle spielt die Angst beim Tauchen?
Eine große, aber nicht in negativem Sinne, sondern ich habe das immer wieder gesagt, Angst ist bei uns falsch belegt. Also Angst ist bei uns immer negativ, auch kulturell. Jemand sagt, er hat Angst, dann ist er der Feigling oder ist es irgendwie schlecht. Und tatsächlich ist das ein sehr wichtiges Gefühl beim Tauchen, weil Ihnen Angst Ihre Grenze aufzeigt. Wenn Sie vor irgendwas Angst haben, dann ist das ein Indiz dafür, dass Sie sich nicht wohlfühlen und sich eventuell auch außer Ihrer Komfortzone bewegen. Und das kann beim Tauchen dann natürlich relativ schnell in Panik umschlagen, und dies nicht kontrollierbar und damit natürlich auch potenziell gefährlich. Mhm. Also das ist ein guter Indikator, jetzt stoppen.
Mhm. Also sozusagen Frühwarnsystem, ja. Körpereigenes. Würden Sie Ihren Söhnen empfehlen zu tauchen?
Meine Söhne tauchen wie die Fische.
Ich habe es mir fast gedacht. So, und jetzt kommt natürlich die Frage, auf die alle warten, als Sie 2012 als erster Mensch den Ärmelkanal durchtaucht sind. 75 Kilometer in 8 Stunden. Wie groß ist da der Druck gewesen, dem Sie da standhalten mussten?
Der Druck ist da sicherlich ein bisschen emotionaler Natur, ja. Ich mag diesen Tauchgang eigentlich nicht, weil er mir immer als Rekord ausgelegt worden ist. Und ich habe das eigentlich nur gemacht, weil jeder gesagt hat, es geht nicht. Das war meine große Motivation. Ich sagte, ich werde euch zeigen, dass das geht. Meine Frau war zu dem Zeitpunkt schwanger. Ich hatte versprochen, das ist die letzte bescheuerte Aktion. Mhm. Und natürlich birgt das ein Risiko. Und es gibt Dinge, die können sie halt nicht planen. Ich hatte zum Beispiel ziemlich Respekt vor der Möglichkeit, in ein treibendes Fischernetz reinzurauschen. Ich war relativ schnell unterwegs mit einem Unterwasserzugfahrzeug, dem sogenannten Scooter. Die Sicht dort ist relativ schlecht und man sieht ein Hindernis halt sehr schlecht. Und wenn sie heute in so einem Netz verwurstelt sind irgendwo, auch der Schiffsverkehr, der dort ja wie auf einer Autobahn ist, das hat schon Potenzial. Also man kann sich natürlich immer perfekt vorbereiten, aber es bleibt natürlich eine gewisse Anspannung, weil man immer so ein bisschen ins Unbekannte reinfährt, ja.
Gewisse Anspannung ist gut. Ich denke dauernd an Ihre schwangere Ehefrau. Ich muss sagen, Chapeau, tolerante Ehefrau. Wie verabschieden sich Taucher untereinander? Glück auf?
Gut Luft.
Gut Luft, auch nicht schlecht. Dankeschön, Achim Schlöffel, gut Luft.
Sehr gerne, danke.
Kräftig dagegen Druck heißt heute unsere Matinee mit Tiefgang und trotzdem oben auf.